WDR Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Januar 1892. Der Geburtstag des britischen Schriftstellers John R.R. Tolkien.
Ein gesungenes Gedicht in der Sprache der Elben, schönen, mächtigen Wesen, die einen fast überirdischen Zauber ausstrahlen. Ihre Hochsprache ist Quenya, im Alltag verständigen sie sich in Sindarin. Allerdings, beide Sprachen sind erfunden. Von einem etwas versponnenen Oxford-Professor mit dem Namen John Ronald Reuel Tolkien. Doch wenn auch erfunden, die Sprachen Quenya und Sindarin sind mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Begriff. Und zwar durch ein Buch, das dieser Oxford-Professor geschrieben hat und das zu den erfolgreichsten der gesamten modernen Literatur zählt. Der Herr der Ringe, The Lord of the Rings. Mit Sprachen hatte auch alles begonnen. John Ronald Reuel Tolkien wurde am 3. Januar 1892, heute vor 125 Jahren, geboren. Seine Eltern, Engländer mit deutschen Wurzeln, lebten damals in Südafrika. Der Vater starb, als Ronald 3 Jahre alt war und sein Bruder Hillary noch ein Baby. Zurück in der Heimat ließen sich Mutter und Kinder in den West Midlands nieder, nahe Birmingham. Jugendjahre mit Folgen.
Für Tolkien war die ländliche Umgebung von großer Bedeutung.
So Andrew James Johnston, Literaturprofessor an der Freien Universität Berlin und Kenner des Tolkien'schen Werkes.
Einerseits, weil er immer ein starkes Gefühl für Landschaften ausgebildet hat, vor allen Dingen aber auch für Dialekte. Und diese Verbindung von Landschaft und Dialekt, also von speziellen Wörtern für Landschaftserscheinungen, für Pflanzen, für Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, die aus dem Bäuerlichen oder Handwerklichen kommen, das hat wahrscheinlich so den Grundstein auch gelegt für dieses Interesse an Sprache.
Sein Leben lang hat Tolkien die Midlands geliebt.
Diese mittelenglische Landschaft, die mild und lieblich ist mit ihren Feldern, die mit Hecken abgetrennt sind, kleinere waldartige Gebiete, aber keine dichten Wälder, hügelig, also eine reizende, keine bedrohliche Landschaft.
Und so wurden die Midlands auch die Blaupause für The Shire, das Auenland, die Heimat der Hobbits, der kleinen Helden in Tolkiens späteren Romanen. Sie lebten in völliger Harmonie mit Natur und Land.
Vor langer Zeit in der großen Stille, als es noch wenig Geräusche und mehr Grün gab.
Tolkiens Lust an Sprachen wuchs, die Mutter machte ihn mit Märchen und Sagen bekannt, unterrichtete ihn in Latein, ermunterte ihn, auch alte Idiome wie Mittelenglisch zu lernen, bis sie überraschend an Diabetes starb, da war er 12. Sie war eine fromme Katholikin, auch Tolkien fand sein Leben lang Halt im katholischen Glauben. Deshalb wurde der Vormund der beiden Jungen auch ein Priester, der
in Tolkiens Leben eingegriffen hat. Auf eine Weise, die vielleicht sogar noch härter gewesen ist oder strenger als Eltern es gewesen wären.
Er trennte Tolkien jahrelang von seiner Jugendliebe Edith, doch sofort an seinem 21. Geburtstag nahm der die Beziehung wieder auf, eine Liebe fürs Leben. Die beiden waren gerade erst verheiratet, als Tolkien in den Krieg musste und 1916 die Schlacht an der Somme miterlebte. Eine traumatische Erfahrung.
Es gab genügend schlimme Schlachten am Ersten Weltkrieg, an denen die Engländer teilnahmen, aber das ist die, die als schlimmste hängen geblieben ist im britischen Bewusstsein. Tolkien hat lange Zeit noch sehr engen Kontakt gehabt mit seinen Gymnasialfreunden. Die sind alle gefallen und man sieht auch im Herrn der Ringe immer wieder Anklänge an diese Welt.
Die Totensümpfe zum Beispiel, ein altes Schlachtfeld, über das seine Helden stolpern, entsetzend starr.
Sie liegen alle in den Tümpeln mit bleichen Gesichtern tief, tief unterm dunklen Wasser. Ich habe sie gesehen, finstere und böse Gesichter, edle und traurige, viele Gesichter, stolz und schön, mit Kraut im Silberhaar, aber alle vermodert, alle verwest, alle tot. Ein böses Licht brennt in ihnen.
Das scheinen Bilder zu sein, die direkt aus der Bildwelt des Schützengrabenkampfes übernommen sind, weil durch die gewaltigen Bombardements das Abwassersystem zerstört war. Und das bedeutete, dass diese Lachen, Tümpel, Teiche entstanden, in denen Leichen im Niemandsland lagen, die nicht geborgen werden konnten.
Praktisch alle Geschichten von Menschen, sagte Tolkien später, handeln von einem, dem Tod. Auch der Herr der Ringe.
Stories, practically always, a human story is practically always about one thing. Death. Those are the keyspring of the laws of the ring.
Tolkien überlebte den Krieg, verwundet und traumatisiert, doch die Normalität heilte. 4 Kinder und ein munteres Familienleben, dazu eine schnelle Karriere als Professor, erst in Leeds, dann in Oxford. Und dann passierte nichts Aufregendes mehr im Leben des John Ronald Reuel Tolkien, zumindest äußerlich. Natürlich hatte Tolkien Sprachen studiert, erst Griechisch und Latein, doch mehr noch faszinierten ihn die aus dem Norden. Altgermanisch, Altenglisch, Gotisch oder Finnisch, dazu das Keltische und das Walisische. Keine Mühe, wie er selbst sagte.
Sprachen haben immer eine Würze. Eine neue Sprache ist für mich wie ein neuer Wein.
Doch was verband diese Nordsprachen miteinander? Was unterschied sie? Wo kamen sie her? Wie hatten sie sich entwickelt? Andrew James Johnston?
Für ihn war Sprache so etwas wie ein innerster Ausdruck kulturellen Geistes. Und die Sprache bis hin zu den Einzelwörtern, aber auch wie die Wörter gebildet werden oder wie sie sich verhalten im grammatikalischen Gebrauch. All das war für Tolkien Ausdruck einer Art Wesenheit.
Tolkien brütete über alten Schriften, erhalten oft nur in Fragmenten, und über Bruchstücken von Erzählungen, Epen und Sagen, verfolgte die Sprachen zurück zu ihren ältesten Wurzeln, entdeckte Ähnlichkeiten und Verwandtschaften. Gab es eine gemeinsame Ursprache, vielleicht auch eine Art Urmythos? In einem altenglischen Gedicht fand er Verse.
Iala erendel engla beortat, offa modangert monum sendet. Heil dir, Earendel, strahlendster Engel über Mittelerde, den Menschen gesandt.
Earendel, der Morgen- oder Abendstern, und Mittelerde, das Land seiner Helden und Geschichten. Begriffe, die zu einem zentralen Bestandteil einer ganzen Kosmologie wurden. Denn äußerlich verlief das Leben des Oxford-Professors geruhsam. Er veröffentlichte nur wenige wissenschaftliche Werke, zum Ärger seiner Kollegen, die ihn für faul hielten. In seinem Kopf aber ging es hoch her. John Ronald Reuel Tolkien lebte in einer eigenen mythischen Welt, geboren aus Sprachen.
Eru war da, der eine, der in Arda Ilúvatar heißt, und er erschuf erstens die Einar, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken.
In Geschichten, die später als das Silmarillion erschienen, erzählt Tolkien von den Anfängen, vom Aufbegehren der Ersten gegen Gott, wie die verschiedenen Völker, Elben, Menschen, Zwerge sich abspalteten, von ihren Machtkämpfen untereinander, letztlich aber vom Kampf zwischen Gut und Böse.
Eine Erfindung einer ganzen gewaltigen Geschichte eines Kontinents und dessen Völker, vor allen Dingen der Elben, gleichzeitig geschrieben als eine Weltschöpfung, wo die Welt überhaupt herkommt. Ein fast monotheistischer Schöpfungsmythos, der sich in der Geschichte wandelt. Er wollte seinen Lesern sogar zeigen, wie ein Mythos überhaupt geschaffen wird.
Doch davon erfuhr erst einmal niemand. Stattdessen tauchte ganz unerwartet etwas anderes auf.
In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit.
Über irgendwelchen langweiligen Klausurkorrekturen habe er gesessen, sagte Tolkien später, als er wie aus dem Nichts diesen Satz auf ein leeres Blatt kritzelte.
In a hole in the ground lived a hobbit.
Hobbit? Das gab es doch gar nicht. Das waren nur Silben in seinem Kopf, die es zu einer Gestalt werden mussten. Tolkien erfand ein kleines Volk, das im ländlichen Shire friedlich vor sich hinlebt, gutes Essen liebt, Pfeifen, Tabak und gastliche Behaglichkeit.
Sie sind oder waren ungefähr halb so groß wie wir und kleiner als die bärtigen Zwerge. Es ist wenig, sozusagen gar nichts von Zauberei an ihnen, ausgenommen die alltägliche Gabe, rasch und lautlos zu verschwinden.
Der Hobbit wurde 1937 Tolkiens erstes Buch. Die Geschichte von Bilbo Baggins, Bilbo Beutlin, der sein komfortables Alltagsleben über alles liebt, aber durch einen Zauberer und ein paar Zwerge in eine Abenteuerreise gedrängt wird, die ihn und sein Leben völlig verändert. Eine Gruppe zieht aus, um etwas zu suchen, und das in einem typisch englischen Kinderbuch, heiter im Ton.
Daraus macht er aber ein zunehmend komplexes, auch ethisch komplexes Narrativ von einer fast kleinbürgerlichen Idylle in eine historisch bedrohte Welt, in der es einen Kampf zwischen Gut und Böse gibt und in der der Held vor überraschend komplexe moralische Entscheidungsfragen gestellt wird.
Vielleicht waren es diese auch dunklen Züge, die dem Hobbit seinen Erfolg bescherten. Denn das Buch, eigentlich nur für die eigenen Kinder geschrieben und eher zufällig bei einem Verlag gelandet, wurde ein Hit. Der Verleger drängte auf eine Fortsetzung, aber der Autor, damals schon Mitte 40, musste passen. Sein Kopf war zwar vollgestopft mit Gedichten und Geschichten, mit Elben, Göttern, Zwergen und menschlichen Helden, aber das alles noch in ungeordnetem Durcheinander. Es dauerte 12 Jahre, bis John R.R. Tolkien daraus ein Ganzes machen konnte und noch einmal 5, bis es 1954 erschien. Sein Meisterwerk, The Lord of the Rings, der Herr der Ringe.
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.
Der Ring erzählt die Hobbit-Geschichte weiter, doch viel dunkler und komplexer, wie eine Gruppe auszieht,
um nicht wie üblich etwas zu finden, sondern etwas zu zerstören. Und zwar etwas zu zerstören, was einerseits eine Macht unendlichen Bösen ist, aber gleichzeitig ein Objekt, von dem gewaltige Verführungskraft ausgeht. Und die Geschichte handelt davon, wie diese Reise erst die Gruppe zerstört und dann auch den Helden.
Der Held ist Frodo, Bilbos Neffe, die ihn begleitende Schar multikulturell besetzt mit Hobbits, Elben, Zwergen, Menschen. Sie heißen Aragorn, Legolas, Gimli, Sam und sprechen verschiedene Sprachen, aber sie kämpfen gemeinsam, oft bis zum Tod. Denn alle Völker sind bedroht durch den Ring der Macht, dessen Schöpfer ganz Mittelerde unterjochen will.
One ring to rule them all. One ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie.
Es gelingt die Zerstörung des Bösen, es ist ein gewaltiger Sieg, aber das hat Konsequenzen, denn mit der Zerstörung des Bösen schwindet auch der Zauber aus der Welt.
Der Herr der Ringe, 1954 erschienen, wurde zum Kultroman und zur Vorlage für die moderne Fantasy, vor allem durch die Hippie-Bewegung der 60er Jahre. Er traf einen Nerv, denn die Geschichte ist durchtränkt von nostalgischer Sehnsucht und dem großen Mythos, an dem Tolkien sein Leben lang gearbeitet hat. Sie bekommt dadurch eine Tiefe und eine Vielschichtigkeit, die wie ein Sog wirken. Der Autor war darüber eher irritiert.
Die Leute sollen es kennen und genießen, aber keinen Kult daraus machen.
John R.R. Tolkien starb 1973 mit 81 Jahren, ein weltweit bekannter Mann. Seitdem widmet sich ein Sohn, Christopher, dem Werk seines Vaters, gibt dessen nachgelassene Schriften heraus, auch das unvollständig gebliebene Silmarillion. Einen großen Schub erhielt der Tolkien-Kult durch die Verfilmungen des Regisseurs Peter Jackson. Ab 2001 startete Der Herr der Ringe und 2012 Der Hobbit, insgesamt je 3 Teile. Spektakulär das Ganze, oberflächlicher als die Bücher und doch berührend. Vielleicht auch, weil man dort die Sprache der Elben hört, Quenya und Sindarin, sterbende Sprachen. Denn das Gute siegt nur für den Augenblick. Der Preis ist hoch und das Ende unendlich melancholisch. Die Elben, schön, weise und unsterblich, verlassen Mittelerde. Zurück bleiben die Menschen. Andrew James Johnson.
So ist die Geschichte des Rings auch letztlich eine Geschichte, bei der es darum geht, dass man lernt, dass das Gute zu erreichen im Verzicht mitunter bestehen kann. Und zwar im Verzicht möglicherweise sogar auf die Dinge, die dem Leben den größten Glanz verleihen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an John R.R. Tolkien, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Berliner Illustrierte Zeitung.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de